Ja, herzlichen Dank für die freundlich einführenden Worte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in den nächsten gut anderthalb Stunden, knapp anderthalb Stunden passieren wird zwischen uns. Lassen Sie mich zunächst sagen, was mich legitimiert, hier ein Referat über Träume zu halten. Ich gehöre nämlich eigentlich zu den Menschen, die morgens aufwachen und alles vergessen haben, was in der Nacht passiert ist, die sich nicht an ihre Träume erinnern. Anders als beispielsweise meine Frau, die sich an sehr viele ihrer Träume erinnert und das manchmal aufschreibt und das so richtig gehend pflegt. Und wenn ich mir das so anhöre, wenn sie mir das erzählt, weiß ich nicht, wer das bessere Los von uns beiden gezogen hat. Kennen Sie vielleicht. Also von daher bin ich eigentlich der falsche Referent heute Morgen. Und doch gibt es kaum ein Wort, das für mich und meine Arbeit so prägend geworden ist, wie das Wort Traum. Im Logo unserer Gemeinde prangt quer darüber ein Schriftzug von unten links nach oben rechts, ein Traum von Kirche. Dieser Slogan, dieser Leitspruch unserer Gemeinde spielt sehr bewusst mit der Zweideutigkeit. Zum einen finde ich wirklich, unsere Gemeinde ist ein Traum. Müssen Sie mal besuchen, ist wirklich ein Traum. Also ich bin richtig gehend begeistert von dieser Gemeinde. Und zum anderen träumen wir in dieser Gemeinde einen Traum. Und zwar den Traum von einer veränderten Kirche, von einer sich aufmachenden Kirche, die wieder unterwegs ist zu den Menschen und die Menschen des angehenden neuen Jahrtausends erreicht. Den Traum von der Kirche des neuen Jahrtausends, eine Kirche, die geprägt ist von leidenschaftlicher Spiritualität, die geprägt ist von liebevollen Beziehungen, durch inspirierende Gottesdienste, durch ansteckendes Christsein und durch hochmotivierte Mitarbeiter. Eine Kirche, die offen ist und authentisch, von Herzlichkeit und Begeisterung geprägt, die bunt ist und lebensfroh und in der Menschen qualitativ hochwertige Arbeit für ihren Gott und für die ihnen anvertrauten Menschen leisten. Das ist mein Traum. Ich weiß nicht, wie Ihr Traum aussieht, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott in jeden Menschen einen Traum hineingepflanzt hat. Und die Fähigkeit zu träumen, sich etwas bildhaft vorzustellen, ist ein Geschenk Gottes. Also wenn wir heute Morgen hier über Träume reden, möchte ich genau diese Definition Ihnen erstmal als Arbeitsdefinition, kann man sehen, ein bisschen jedenfalls. Was ist ein Traum? Ein Traum ist eine bildhafte Vorstellung von einer Zukunft, die sich gegenüber der Realität der Gegenwart durchsetzen wird. Sehr, sehr neutrale Formulierung. Erstmal gar nicht fromm, sondern jeder Mensch hat Träume. Eine sehr konkret vorgestellte Zukunft, von der man wirklich annimmt, sie wird sich gegenüber der Gegenwart, gegenüber der Realität der Gegenwart durchsetzen. Und ich persönlich glaube, dass jede große Errungenschaft dieser Welt erreicht wurde, weil irgendjemand mal einen Traum hatte. Und immer dann, wenn Menschen aufhörten zu träumen, kam es dann auch zum Stillstand. Die Frage, warum geht es in der Kirche manchmal nicht mehr voran? Da ist die Antwort ganz einfach, weil wir keine Träume mehr haben. Und dort, wo es nicht vorangeht, da sind uns die Träume ausgegangen und die Träume ausgegangen. Und warum geht es in unserem Leben manchmal nicht mehr voran? Antwort, weil wir aufgehört haben zu träumen oder an unsere Träume zu glauben. Und warum geht es mit unserer Gesellschaft bergab? Antwort, weil uns die Träume ausgegangen sind. Unsere Gesellschaft träumt nicht mehr. Nichts bewegt sich im Bereich des Menschlichen, ohne dass einer einen Traum hat. Napoleon sagte, die Fantasie, die Imagination, die Vorstellungskraft regiert diese Welt. Und Einstein, der ja nun auch nicht gerade zu den Dümmsten gehörte, sagte, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem Gott nicht diese Kraft, diese Fähigkeit mit auf den Weg gegeben hätte. Schauen Sie sich Kinder an, die spielen im Sandkasten und der Sandkasten wird zur Ritterburg mit Drachen und Feen und Prinzessinnen. Und ich frage mich, was ist nur geschehen, dass uns diese Fähigkeit im Lauf der Jahre abhanden gekommen ist? Die vordergründige Antwort lautet, wir sind erwachsen geworden. Und für viele von uns heißt das einfach, wir haben aufgehört zu träumen. Manch einer von uns hat seine Träume vielleicht gerade noch über das Studium hinaus gerettet, aber dann kommt die Tretmühle des Berufs und des Alltags. Ja, und das tägliche Pendeln zwischen Wickeltisch und Kinderwagen. Und so innerhalb von 2, 3 Jahren werden unseren Träumen nicht nur die Flügel gestutzt, sondern unser Traum schrumpft mehr und mehr zusammen auf die Größe eines Tischtennisballs, konservativ geschätzt, vermutlich noch kleiner. Ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass Menschen aufhören zu träumen? Die Antwort, sie sind erwachsen geworden, ist ja nur vordergründig und sie ist nicht allzu befriedigend. Auf der Suche nach einer Antwort bin ich auf 2 biblische Geschichten gestoßen, die ich heute Morgen mit Ihnen teilen möchte. Es sind 2 Traumgeschichten, eine weniger offensichtliche und eine ganz offensichtliche. Und ich fange mit der weniger offensichtlichen an. Sie findet sich im 17. Kapitel des 1. Samuel-Buchs. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka in Ephesh-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Hand breit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll, vermag er gegen mich zu kämpfen, und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber, über ihn zu siegen, und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Sie alle kennen diese Geschichte vermutlich seit Kindheit an. Mir geht es so, sie alle hatten wahrscheinlich auch als Kinder ihre klaren Vorstellungen davon, wie so ein Riese auszusehen hat. Also ich habe mir den Riesen immer etwa so zwischen 8 und 12 Meter hoch vorgestellt. Ja, also so in etwa, so ein Bild hatte ich vor Augen. Das ist etwa unser Glockenturm in unserer Gemeinde. Ja, ich weiß nicht, wie groß Sie sich den Riesen vorgestellt haben als Kinder. Hat Ihnen jemals mal vorgerechnet, wie groß Goliath wirklich war? 6 Ellen und eine Handbreit steht hier. Das sind umgerechnet 2,84 Meter. Also ein ganz schöner Tromm, aber unter dem Riesen hätte ich mir doch was anderes vorgestellt. In meiner früheren Gemeinde hatte ich mal jemand im Bibelkreis, der war 2,22 Meter groß. Der war zwar riesig, aber er wirkte so überhaupt nicht wie ein Riese. Also eher in seiner Größe fast schon verletzlich. Darum lautete sein Spitzname auch nicht Goliath, sondern Bibo. Kennen Sie Bibo aus der Sesamstraße? Diesen Storch? Bibo, der riesige Storch aus der Sesamstraße. Was ein Riese ist und was nicht, das liegt ein ganzes Stück im Auge des Betrachters, ist mir damals aufgefallen. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, diese Gestalt des Herrn Turtur. Er ist Scheinriese von Beruf. Dieser Herr Turtur, der erscheint einem größer, je weiter entfernt man von ihm zu sein scheint. Und je näher man an ihn herankommt, und das tut aber keiner, weil jeder so große Angst vor ihm hat, aus der Entfernung sieht er wirklich furchtbar riesig aus, je näher man an ihn herankommt, desto kleiner wird seine Erscheinung. Und wenn man direkt vor ihm steht, merkt man, der ist auch nicht größer als ich selbst. Aber keiner wagt es, sich ihm zu nähern, weil dieser Riese so weit weg so gewaltig groß aussieht. In einem Kinderlied von Peter Maffay heißt es: Riesen sind nur halb so groß, sind ja große Zwerge bloß. Riesen haben Riesenangst, wenn man ihnen auf der Nase tanzt. Ich lerne daraus auch, Riesen sind verletzlich. Was vielleicht ein Grund ist, warum Goliath sich so unglaublich panzert. Sein Panzer heißt hier wog 5000 Lot, das sind rund 60 Kilo. Die Spitze seines Speers wog 600 Lot, das sind rund 7 Kilo. Dazu kommt noch ein Helm, den er auf seine 2,84 Meter oben drauf setzt. Dieser Helm schützt ihn nicht nur, denn wer soll da oben wirklich in aller Realität draufhauen? Sondern es lässt ihn größer erscheinen. Was Goliath scheinbar nötig hat, trotz seiner 2,84 Meter. Kurz, er wirkt unglaublich beeindruckend. Und er gebraucht auch eine sehr gewaltige Sprache, rasselt furchtbar mit dem Säbel, imponiert, beeindruckt, schüchtert ein. Und den Israeliten rutscht das Herz in die Hose. Und was sie dabei vergessen ist, es ist ihr eigenes Herz, ist ja auch so eben in die Hose gerutscht, es ist ihr eigenes Herz, was Goliath zum Riesen macht. Sie vergessen, dass jeder Riese seine Schwachstellen hat. Und vor allem vergessen sie, dass Goliath, vor allen Dingen vergessen sie, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und dass das, was wir als Riesen empfinden, für Gott lächerlich klein ist. Und dass Goliath vor Gott lächerlich klein ist. Warum ich das so ausführe, ist, ich glaube, dass jeder in uns, in seinem Leben, seinen persönlichen Goliath hat, vielleicht sogar mehrere. Ja, das können sehr biografische Sachen sein, wie Arbeitslosigkeit. Beim anderen ist es vielleicht der Riese Alkohol, vielleicht der Riese Krankheit. Wieder ein anderer sieht sich von Konkurrenten und missliebigen Mitmenschen eingekesselt. Ein anderer steht vor den Scherben seiner Ehe. vor einer unüberwindlich groß erscheinenden Aufgabe. Und nicht selten hat dieser Riese etwas mit Kirche zu tun, in der man arbeitet. Kennen Sie den Goliath in der Kirche? Ich möchte Ihnen gerne heute von meinem Riesen erzählen. Und er hat mit Kirche zu tun, weil ich bin natürlich beruflich und mein ganzes Herz schlägt für diese Kirche. In einem sehr ambivalenten Verhältnis, aber es schlägt für diese Kirche. Ich möchte Ihnen von meinem Riesen erzählen, als ich vor rund 10 Jahren in meiner Gemeinde in Niederhöchstadt anfing. Und die Gottesdienste wurden dort von rund 40 Leuten besucht. Ich war mal in einem Gottesdienst, da waren 17 Leute da, inklusive Pfarrer und Organist und sowas. Da habe ich mir schon überlegt, was könnte man hier anders machen? Und das war der Arbeitsauftrag, den mir der Kirchenvorstand damals auch gab in dieser Gemeinde. Die sagten, ändern Sie was, sorgen Sie dafür, dass die Leute in die Gemeinde kommen. Was mir im Lauf der Zeit bewusst wurde, das geht nicht nur, indem man etwas ändert. Ja, die sagten zwar, ändere mal etwas, aber etwas zu ändern genügt nicht. Mir wurde klar, dass man das ganze System, die ganze gemeindliche und kirchliche Struktur erheblich ändern muss. Man muss etwas völlig Neues wollen. Und zwar nicht nur ein paar mehr Leute, das wollen alle. Man muss es auf eine völlig andere Art und Weise präsentieren, als wir das bis dato gewohnt waren. Und man muss nahezu täglich Schritte gehen, eine Fülle von einzelnen Schritten gehen, die Kritik und erbitterten Widerstand darauf beschwören werden. Und das war mein Riese und das ist bis heute mein Riese. Ja, und für mich ist dieser Riese diese eine Gemeinde exemplarisch und durch diese Gemeinde andere Gemeinden ein Stück weit die ganze Kirche zu verändern. Diese neue Gestalt von Kirche, das war und ist mein Traum und die alte Gestalt von Kirche, das war und ist mein Riese. Die Frage war, wer stärker sein würde. David aber, der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß, der Juda hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste, die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Ich kam mir damals so ein bisschen vor, wie dieser David zu diesem Zeitpunkt. Ja, ein junger Frankfurter Pastor, Vorort von Frankfurt. Irgendwo an der Seitenlinie stehend, der zuguckt, was die großen Jungs machen. Auf dem Spielfeld des Lebens, auf dem Spielfeld der Kirche. Es war und ist mir bis heute klar, dass es, ja, oder ich weiß nicht, ob es bis heute so ist, aber damals war das wirklich mir sehr, sehr bewusst, dass es die Kirchenpräsidenten und Pröpste und Dekane und Klaus Vollmers und Bill Heibels dieser Welt, das sind die, die die Kirche verändern. Verstehen Sie mich recht, ich habe damals wie heute nicht unter einem zu geringen Selbstwertgefühl gelitten. Aber angesichts dieser Größen war ich wirklich der kleine Bruder an der Seitenlinie. Und das war nicht die Liga, in der ich spielte. Und ich fragte mich, wer bin ich? Und wenn ich etwas ändern möchte und ich wollte was ändern, ist ausgerechnet Niederhöchstadt, ja, ein Ort, von dem ich bis dahin noch nie etwas gehört hatte, obwohl ich 20 Jahre lang nur 20 Autominuten davon entfernt wohnte. Ist ausgerechnet Niederhöchstadt der Ort, von dem aus das geschehen kann? Und das in einer Gemeinde, die mir damals von einem Kollegen im Dekanat als Pfarrer Abschussrampe vorgestellt wurde? Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sie nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Und so machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud sie auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen, hatte sich aufgestellt zum Kampf und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und siehe, da kam herauf der Riese mit dem Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus freimachen von den Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man ihm geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Ich glaube, jeder, der in der Kirche arbeitet, kennt Eliab. Eliab ist der größere Bruder Davids. Eliab ist der große Entmutiger. Und ich glaube, dass es keinen Kampf Davids gegen Goliath gibt, ohne dass ein oder gleich mehrere Leute vom Schlage Eliabs auf den Plan treten und anfangen, den gerade sich bildenden Traum Davids im Keim zu ersticken. Was ich Ihnen jetzt einfach sagen möchte, ist, dass Sie sich von diesen Bemühungen Eliabs nicht entmutigen lassen sollen. Es gibt viele Gründe, warum ein Mensch seine Träume begräbt, aber ein entscheidender Grund ist zu allen Zeiten und an allen Orten immer wieder Eliab, der große Entmutiger, der dann auf den Plan tritt, wenn du dich anschickst, etwas Neues zu wagen und der dann zu dir sagt, wer bist du denn? Ja, wer bist du, einen solchen Traum zu träumen? Und der dir Motive unterschiebt, die dir selbst sehr fremd vorkommen und sagt, naja, das ist alles eine Profilneurose und ja, oder sowas. Ich habe doch nur gefragt. Eliab. Einer, dessen eigenen Träume in aller Regel bereits zerstört sind. Und der ist sich deshalb wahrscheinlich sehr unbewusst, aber trotzdem sehr zielgerichtet zur Aufgabe gemacht hat, die Träume anderer zu zerstören. Eliab ist eigentlich ein armer Kerl. Ich versuche ein bisschen Verständnis für ihn zu entwickeln. Seine Träume sind schon kaputt. Eliab ist nicht der Mann, den ich als großen Bruder oder als Arbeitskollegen oder als Kirchenvorsteher haben möchte, aber unglücklicherweise spielt Eliab im Leben jedes Einzelnen von uns eine Rolle. Aber David lässt sich nicht bremsen. Er hält seinen Traum fest und mit diesem Traum kommt er bis hin zu König Saul. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihn einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit umzugehen, denn er hat es noch nie versucht. Wissen Sie, wenn Eliab schon ein Problem für David war, so wird Saul erst recht für ihn zur Versuchung. Denn im Grunde genommen stößt Saul in das gleiche Horn wie Eliab. Auch er wägelt ab. Auch er versucht, David von seinem Plan abzuhalten. Auch er ermutigt ihn nicht, Neues zu wagen. Auch er fordert David auf seinen Traum, doch bitte ein oder zwei Nummern kleiner zu träumen. Und das Versuchliche daran ist, dass er das mit einer ganz anderen Haltung tut als Eliab. Während dem Eliab Neid und Missgunst und Negativität geradezu aus den Poren tropft, ist Saul dem David ausgesprochen wohlgesonnen. Es ist nicht der nörgelnde ältere Bruder, der David möglichst klein halten möchte, sondern er möchte wirklich und glaubhaft das Beste für David. Und er merkt gar nicht, wie sehr er dabei bremst. Er merkt gar nicht, wie er dem David den Wind aus den Segeln holt. Er argumentiert nicht negativ, sondern einfühlsam. Und was er sagt, macht Sinn. Und jedes Wort, das er spricht, ist ausgesprochen vernünftig. Und er rechnet David vor und sagt, schau, das kann doch gar nicht gut gehen. Rechne mal nach. Und weil er so freundlich und so wohlwollend ist mit seinen guten Ratschlägen, bereitet er dem David vermutlich sehr viel mehr Mühe als Eliab. Wissen Sie, Eliabs Missgunst kann man einigermaßen ignorieren. Einigermaßen. Also macht einem immer noch zu schaffen, aber damit kann man irgendwie fertig werden. Aber was macht man mit einem so ausgesprochen wohlgesonnenen Menschen wie Saul? Mit diesen vernünftigen Argumenten. Wir können doch das Gemeindezentrum gar nicht erweitern, bevor wir nicht die letzte Mark in der Tasche haben. Wir können doch nicht einen zweiten Gottesdienst anbieten, wenn der erste nicht mal voll ist. Wir können doch nicht zu regelmäßigen Spenden für einen zusätzlichen Pastor aufrufen, wenn unser normaler Spendentopf nicht mal genügend gefüllt wird. Müsste der Pfarrer nicht doch wenigstens dies oder jenes tun, bevor man daran denkt, dass, Sie kennen es. Das Problem ist wirklich, es ist sehr vernünftig, was Saul sagt. Und erinnern Sie sich, welchen Beruf er hat? Er ist König. Solche Leute bekommen oft Macht, auch in der Kirche. Sie sind die idealen Kirchenvorstandsvorsitzenden, Finanzausschussmitglieder, Synodale und wie die Leute auch immer heißen. Sie wirken sehr überzeugend und niemand kann sich ihren Argumenten gegenüber verschließen. Es sind die nüchternen Rechner, die sehr gute Gründe dafür aufbringen, dass David mit seinen Träumen nicht so hochgreifen soll. Sie sind nicht negativ, im Gegenteil, sie sind sogar sehr wohlwollend, aber sie sind einfach realistisch. Und sie merken gar nicht, dass sie damit unabsichtlich dem Eliab in die Hände spielen und sagen, hör auf, so groß zu träumen. Na, ja, das kommt noch nicht. Ja, ich schon gedacht, ich habe die Folien. Ja, Gott. Was ich klasse finde, ist, der David lässt sich nicht abwimmeln. Und da er sich nicht abwimmeln lässt und Saul wirklich wohlwollend ist und weil Saul nun auch wirklich keine bessere Alternative aufzubieten hat, bietet er dem David an, ihn wenigstens zu unterstützen und ordentlich auszurüsten. Womit unterstützt er ihn? Natürlich mit dem, was er, der kriegserfahrene Mann, selbst am besten beherrscht. Er gibt ihm seine Rüstung, seine königliche Rüstung. Und da müssen Sie immer aufpassen, wenn Leute Sie unterstützen mit dem Schatz ihrer Erfahrung. Das kann unglaublich wertvoll sein, es kann aber auch unglaublich bremsen. Es ist eine fast rührend freundliche Geste. Und ich habe dieses Bild förmlich vor Augen, wie er den David einpackt in diese Rüstung geballter Erfahrung. Sehen Sie das Bild auch, dieser kleine David mit dieser absurd großen Rüstung von einer 2000 Jahre alten Tradition oder 20-jähriger Kirchenvorstandsvorsitzerfahrung? Und nun kommt mein Lieblingssatz aus der ganzen Geschichte, Vers 39b. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab. Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab. Darf ich das mal übersetzen? Mein lieber Freund Saul, ich danke dir für deine ernsthafte Sorge, die du um mich machst. Ich danke dir für die vielen guten Ratschläge, die du mir auf den Weg gibst, für den reichen Schatz deiner Erfahrungen, die du mit mir zu teilen gewillt bist. Ich finde das klasse. Ich anerkenne das wirklich. Und bitte, bitte nimm mir das nicht übel. Aber ich kann so nicht gehen. Das bin ich nicht. Ich bin's nicht gewohnt. Ich bin das nicht. Du hast mit allem recht, was du sagst, aber das bin ich nicht. Das kann ich nicht und das werde ich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob du mir dann immer noch so wohlgesonnen sein wirst, weil ich deine guten Ratschläge scheinbar in den Wind schlage. Aber bitte, 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 halte du nicht die Rüstung bereit, in die ich hineinpassen muss. Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Ach, das kann man lernen, sagst du? Zu spät, Freund Saul. Der Riese muss jetzt erschlagen werden. Und ich glaube daran, dass Gott mir alles gegeben hat, was ich brauche, um dies zu tun. Und er legte es ab. Und David nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Ein Stab, eine Schleuder, 5 Kieselsteine. Nicht gerade viel, um einem Riesen entgegenzutreten. Aber die Schleuder, das war Davids Gabe. Die Schleuder war eine völlig unkonventionelle Waffe im Kampf gegen Riesen. Das hatte vorher noch nie jemand probiert. Und das war auch das Erste, was man ihm entgegensetzte. So haben wir das noch nie gemacht. Die letzten 7 Worte der Kirche, kennen Sie? So haben wir das noch nie gemacht. Und vor allem war diese Waffe nun überhaupt nichts Besonderes. Es war ein völlig gebräuchliches Hirtenwerkzeug. Nichts Besonderes, eine simple Steinschleuder. Aber nochmal, diese Steinschleuder war Davids Gabe. Und er trat dem Philister entgegen in dem Bewusstsein, Gott hat mir alle Gaben gegeben, die ich brauche, um diesen Riesen zu erschlagen. Gott hat alles in mich hineingelegt, was ich brauche, um meinen persönlichen Riesen zu töten. Können Sie das glauben? Gott hat alles in Sie hineingelegt, was Sie brauchen, um Ihren persönlichen Riesen zu besiegen. Wissen Sie, ich bin wahnsinnig gern Pfarrer in meiner Gemeinde. Und doch habe ich mich manchmal in den jetzt fast 10 Jahren, die ich da bin, gefragt, wenn Gott möchte, dass ich diesen Job mache, warum hat er mich nicht eigentlich besser dafür gerüstet? Ich habe mir in den letzten Jahren mehr als einmal die Hände auflegen lassen von Menschen und sie gebeten, mich zu segnen. Und habe ihnen gesagt, hier, hört zu, ich bin einfach nicht tough genug. Ich bin nicht hart genug. Ich bin nicht hart genug für diese Aufgabe, diese Gemeinde durch den reißenden Strom der Veränderungen zu führen und ständig diese Kritik an die Backe zu bekommen. Und ich habe manches Mal gebetet, Gott, wenn du möchtest, dass ich diesen Riesen erlege, warum hast du mich nicht entsprechend konstruiert? Mit einem dicken Fell zum Beispiel, mit Vorschläge gemacht, ja, falls er noch nicht drauf gekommen ist. Mit einer robusten Gesundheit. Warum habe ich das nicht? Das ist jetzt gut 2 Jahre her, da hat Gott mir die Antwort gegeben. Also biblisch ausgedrückt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Etwas anders ausgedrückt, ich habe dir alles mit auf den Weg gegeben, was du brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Und ich weiß noch den Tag, als ich diese Antwort bekam, ich machte einen langen Gebetsspaziergang und plötzlich kamen mir die Tränen, weil ich nicht mehr an meine eigene Gabe geglaubt hatte. Ich hatte mich von den Reden Eliabs verunsichern lassen und von der Freundlichkeit und Vernünftigkeit Sauls einwickeln lassen. Und ich hatte versucht, die Rüstung anderer anzuziehen und bin ständig drüber gestolpert und hatte darüber vergessen, dass Gott mich in den 38 Jahren meines bisherigen Lebens perfekt auf die Aufgabe vorbereitet hatte, die vor mir lag. Wir haben heute in unserer Gemeinde rund 200 Mitarbeiter, etwa 20 Hauskreise, 5 verschiedene Gottesdienstformate. Letzten Sonntag hatten wir 900 Gottesdienstbesucher und so weiter und so fort. Ich erzähle Ihnen das nicht, um anzugeben, sondern um zu sagen, Träume können wahr werden. Es ist eine unglaublich lebendige Gemeinde, sicherlich nicht das Reich Gottes. Wenn man hinter die Kulissen schaut, merkt man, dass da etliches verbesserungswürdig ist, auch verbesserungswillig ist, Gott sei Dank. Aber ich sehe das, was ich mir damals erträumt habe, mehr und mehr Wirklichkeit werden. Inspirierende Gottesdienste, liebevolle Beziehungen, ein ansteckendes Christsein, eine hochmotivierte Mitarbeiterschaft und so weiter. Wenn Leute mich manchmal fragen, was ist das Geheimnis dieser Gemeinde, dann kann ich für mich als meine Person erstmal nur antworten, nichts Besonderes. 5 Steine und eine Steinschleuder. Eigentlich eher unterausgerüstet für so eine Aufgabe. Ach ja, doch noch was. Ein Traum, den Gott mir und Gott sei Dank nicht nur mir, sondern einer Fülle von Mitträumern ins Herz gepflanzt hat. Den Traum von einem Riesen, den es zu besiegen gilt. Und ich habe mir fest vorgenommen, mich von diesem Traum nicht abbringen zu lassen, sondern an meinem Traum festzuhalten. Gott hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, um deinen Riesen zu erlegen. Und von daher ist das die erste große Botschaft, die ich mitgeben möchte, halte deine Träume fest. Und dazu würde ich gerne eine zweite Geschichte mit hinauslegen. Haben Sie das Bedürfnis dazu, eine kurze Pause zu machen oder wollen Sie weiter? Nein? Gut. Diese Geschichte nun kennen Sie. Das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef war 17 Jahre alt und ein Hirt bei den Schafen und mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel, das war der Beiname Jakobs, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf und stand. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und um seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder waren neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt alle diese Worte. Ich möchte aus dieser Geschichte gerne 5 Dinge mit Ihnen zusammen erarbeiten oder herausstreichen. Das erste ist, große Träume sind nichts Schlechtes. Auch diese Geschichte kenne ich von Kindheit an. Ich habe immer den Atem angehalten über die Vermessenheit dieses Traumes. Ich war hin und her gerissen über diesen jungen Mann, der so große Träume von seinem Leben hat und dann auch noch die Schamlosigkeit besitzt, das in aller Öffentlichkeit breitzutreten. Ich war empört und insgeheim beneidete ich diesen Josef um die Fähigkeit, große Träume zu träumen und sich nicht darum zu kümmern, was der Rest der Menschheit davon hält. Und ich dachte aber auf der anderen Seite, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, dass es absolut verboten ist, so zu denken und so zu reden und so zu träumen. Das sehe ich heute alles ein bisschen anders. Ich glaube, dass dieser Traum des Josef von Gott kam. Die Bibel lässt da überhaupt keinen Zweifel dran. Alle Träume der Josefs Geschichte haben etwas mit Gott zu tun. Ich will nicht sagen, dass jeder größenwahnsinnige Traum, den ein Mensch träumt, von Gott kommt. Aber ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen Traum hat, der weit über das hinausgeht, was wir ahnen. Der weit über das hinausgeht, was wir leben. Im Epheserbrief gibt es eine sehr, sehr schöne Stelle, Epheser 3, Vers 20, da heißt es, Gott kann überschwänglich tun, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns einen Traum, der sehr viel größer ist als das, was wir leben und sehr viel größer ist als das, was wir ahnen. Gott hält für uns Möglichkeiten bereit, die weit über das hinausgehen, was man uns heute ansehen kann. Nicht jeder große Traum ist von Gott, aber ich denke, jeder Traum von Gott ist ein großer Traum. Daher sollten wir nicht zu bescheiden sein. Wir dürfen gern gering von uns denken, aber wir dürfen nicht gering von Gottes Möglichkeiten mit uns denken. Ja, wir sollen sogar gering von uns selbst denken, aber nicht von Gottes Möglichkeiten mit uns. Ich habe es in meinem Leben und im Leben anderer Menschen sehr, sehr radikal erlebt, was Gott aus einem Nichts von Leben machen kann, wenn man es ihm nur hinhält. Große Träume müssen nicht von Gott sein, aber alle Träume von Gott spiegeln etwas von seiner Größe wider. Wissen Sie, ich habe da so eine Theorie, ich glaube, dass es gar keine großartigen Menschen gibt. Ich glaube das nicht. Ich habe im Laufe der letzten Jahre wirklich viele der sogenannten Größen unserer Kirche hier in Deutschland und auch in Amerika kennengelernt. Wenn man sie näher kennenlernt, das ist wie der Herr Turtur. Ja? Von ferne groß, aber dann merken wir, es sind ganz normale Menschen, ganz gewöhnliche Menschen mit Ecken, Macken und Kanten. Es gibt keine großen Menschen, es gibt nur ganz gewöhnliche Menschen, die sich ungewöhnlichen Träumen hingeben. Das macht die Größe dieser Menschen aus. Wenn ein gewöhnlicher Mensch einen ungewöhnlichen Traum träumt, wenn ein gewöhnlicher Mensch sich einem großen Traum hingibt, dann macht dieser Traum, dann färbt dieser Traum auf diese Person ab und sie erscheint uns großartig. Das wirklich Großartige ist aber der Traum, den Gott in das Herz dieses Menschen gepflanzt hat. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die wir als Größen ansehen, sie haben das tatsächlich gemeinsam. Sie träumen einen Traum und sie investieren ihr Leben für diesen Traum. Und das macht diese Leute wirklich ungewöhnlich. Haben Sie keine Angst vor großen Träumen. Große Träume sind bei Gott das völlig Normale. Gott geht mit seinen Plänen mit uns weit über das hinaus, was wir uns vernünftigerweise selbst zutrauen können. Jemand hat mal gesagt, strebe große Dinge für Gott an und erwarte große Dinge von Gott. Alles andere ist nicht Bescheidenheit, sondern Unglaube. Und diese Verwechslung von Bescheidenheit und Unglaube, von scheinbarer Demut und Unglaube, ist eine Sache, da müsste man wirklich mal anfangen, die Geister zu unterscheiden in unserer Kirche, und zwar auch gerade im frommen Bereich unserer Kirche. Zweite Sache, sieh zu, ob dein Traum wirklich von Gott ist. Das ist der Knackpunkt, wie Sie alle ahnen. Wie unterscheide ich das eigentlich, meine eigenen Allmachtsfantasien und Eitelkeiten von Gottes großen Träumen für mich? Das ist ja nun wirklich ein Unterschied. Ich habe ja vorhin gesagt, nicht jeder große Traum kommt von Gott. Wahrhaftig nicht. Aber wie unterscheide ich das? Das kann ich eigentlich nur unterscheiden, indem ich Zeit mit Gott verbringe, viel Zeit verbringe. Ein nächtlicher Traum alleine oder ein Tagtraum tut es nicht. Ich muss mit Gott darüber reden. Intensiv darüber reden. Und im Gespräch mit Gott verstärkt sich dieser Traum entweder oder es wird klar, dass er nicht von Gott kommt. Wenn ich nicht mit Gott über meine Träume rede, intensiv rede, werde ich immer in Gefahr sein, meine Fantasien und meinen Willen mit Gottes Willen zu verwechseln. Gott benutzt Intuition, er benutzt Gefühl, er benutzt Imagination. Aber all das muss geheiligt und gereinigt werden. Und das geschieht erstmal, indem wir es Gott hinhalten. An dieser Stelle haben wir dem Josef übrigens etwas voraus. Er konnte sich in all diesen Dingen erstmal nur auf seine Träume verlassen und wenn er darüber nachgedacht hat, vielleicht auch noch seine Gedanken und Gefühle. Wir aber haben die Bibel. Und die Bibel ist nicht nur ein hervorragendes Buch, uns zum Träumen zu inspirieren, sondern ist auch ein sehr gutes Korrektiv, göttliche und menschliche Träume voneinander zu unterscheiden. Ein Traum, der sich im Widerspruch zur Bibel befindet, kommt nicht von Gott. Wenn mein Traum wirklich von Gott kommt, werde ich vieles davon in der Bibel wiederentdecken. Und zwar, meiner Erfahrung nach läuft das so, dass man dann sich manchmal fragt oder dass ich mich manchmal frage, was war ich zuerst da? Habe ich das zuerst in der Bibel gelesen und dann geträumt oder habe ich es erst geträumt und dann in der Bibel wiedergefunden? Das ist so wie bei Henne und Ei. Es verstärkt sich irgendwie so gegenseitig. Man weiß gar nicht, was stand am Anfang. Als Christen sollten wir uns Zeit nehmen, unsere Träume mit Gott zu besprechen. Sie kennen den Satz von Bonhoeffer, dass der Christus im Herzen des Bruders stärker ist als der Christus im eigenen Herzen. Das stimmt nicht immer, wenn wir an Eliab denken, das ist auch ein Bruder. Aber ich würde diesen Traum trotzdem mit Menschen besprechen, mit Menschen, denen ich zutraue, dass sie ein hohes Traumpotenzial und Traumumsetzungspotenzial haben und mir das spiegeln lassen. Ja, ich weiß nicht, ob sie in einem seelsorgerlichen Verhältnis stehen oder nicht. Also ich möchte das nicht missen, einfach um meine Träume auch zu spiegeln. Ja, und natürlich suche ich mir einen Seelsorger nicht danach aus, dass er mir nach dem Mund redet, aber ich würde mir natürlich nicht Eliab als Seelsorger aussuchen, sondern einen Menschen, von dem ich wirklich ahne, dass er die Gabe hat, solche Träume auch mit einer gewissen Gewissheit auch zu unterscheiden. Als Christen sollten wir uns Zeit nehmen, unsere Träume mit Gott zu besprechen, sonst verwechseln wir Gottes Willen mit unseren eigenen Fantasien und Wünschen. Viele Christen denken, es sei fromm zu sagen, Gott segne, was ich tue. Was wir wirklich beten sollten, ist, Gott, lass mich tun, was du segnest. Wir sagen so oft, Gott segne, was ich tue. Nein, lass mich tun, was du segnest. Und das ist eine spirituelle Erfahrung, das ist eine Sache der Meditation, wobei, bitte verstehen Sie das nicht östlich, ja. Also ein sich hineindenken in das Wort der Bibel, an sich hineinversenken in die Gestalt Jesu, um einfach versuchen, einen Gleichtakt des Herzens zu bekommen. Lass mich tun, was du segnest und lass mich vorher spüren, was du segnen würdest. Und dann lass mich groß träumen. Das dritte habe ich schon angedeutet, pass auf, mit wem du deinen Traum teilst. Eine ausgesprochen wichtige Lektion aus der Josefsgeschichte. Ich meine, war Josefs Traum richtig? Ja. War sein Traum von Gott? Ja. Ist er im Endeffekt eingetreten? Wiederum ja. Hat er ihn mit den falschen Leuten geteilt? Absolut. Und außerdem war sein Timing schlecht. Und zwar im doppelten Sinn. Zum einen war Josef selbst noch nicht reif dafür. Ich glaube, dass es dem Josef gut getan hätte, seinen Traum erst noch ein Weilchen mit Gott zu besprechen, bevor er mit Menschen darüber sprach. Darum kam das Ganze ziemlich eitel und prahlerisch rüber. Und in gewisser Weise ist es kein Wunder, dass die Brüder so sauer sind. Allein der Inhalt des Traums kann einen schon an die Kochgrenze bringen, kann einem schlaflose Nächte bereiten. Aber der Ton des jungen Josef wird ein Übriges getan haben, um sie in Rage zu versetzen. Und auch der Vater, von dem es hier heißt, dass er die Träume des Josef in seinem Herzen bewahrte, das heißt, dass er sie durchaus ernst nahm, ärgert sich über den Ton dieses Jungen. Aber nicht nur Josef, sondern auch seine Brüder waren noch nicht reif. Und das ist etwas, was mir an dieser Geschichte sehr zu denken gegeben hat, weil ich gern meine Kirchenträume mit allen möglichen Leuten teile. Und ich wundere mich manchmal, warum dann einige ähnlich reagieren wie die Brüder Josefs. Teils liegt es an mir, teils liegt es daran, dass ich einfach den falschen Ton treffe, dass ich es einfach nicht in einer richtigen Demut rüberbringe. Aber teils liegt es auch an den Brüdern und Schwestern, denen ich es versuche zu kommunizieren, dass sie noch nicht reif dafür sind. Teils an mir, teils an ihnen. Teils liegt es an mir, vielleicht aber auch daran, dass es nicht nur zum Erzählen, sondern auch zum Aufnehmen eines Traumes einer gewissen Reife bedarf. Und das ist eine ganz schmerzhafte Erfahrung, dass es oft gerade die Brüder sind, die in dem Moment, wo man anfängt, seinen Traum zu kommunizieren, die in diesem Moment die große Schere auspacken und diesen Traum zurechtzustutzen auf das, was sie als angemessene Größe empfinden. Ich kann sie so richtig hören, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Dabei geht es gar nicht darum, wer wir sind, sondern die Frage ist, wer Gott ist und welche Möglichkeiten er für uns bereithält. Aber in der Kirche ist es wie im richtigen Leben auch, so auch in dieser Geschichte, auf einen Träumer kommen 11 oder 12 Leute, die die große Schere auspacken. Das alles wäre mit Humor zu nehmen, wenn es nicht Brüder wären. Das heißt Menschen, die zur Familie Gottes gehören, die man ernst nimmt, die man liebt, auf deren Urteil man Wert legt, die auch Christen, Christinnen sind. Vielleicht wäre es weiser, seinen Traum erstmal mit Menschen zu teilen, die zu den Problemlösern gehören. Mit Menschen, von denen man weiß, dass sie einen ähnlichen Traum träumen oder zumindest einen ähnlichen Traum zu träumen in der Lage sind. Dass sie willens und in der Lage sind, zumindest ein Stück dieses Traums mitzuträumen, in die Realität umzusetzen. Ich selbst halte mich selbst sehr wenig an diese Regel, weil ich sehr gern mit offenen Karten spiele, aber entsprechend oft holt man sich eine blutige Nase. Viertens, Größe vollendet sich nicht in der Herrschaft, sondern im Dienst. Josef träumt einen Traum von Größe. Psychoanalytisch ganz eindeutig, ne? Die pubertären Träume eines verzogenen Bengels, um nicht zu sagen der Dünkel eines exaltierten Angebers, und das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Ja, der junge Josef war wahrhaftig nicht frei von Eitelkeit und Affektiertheit. Ich weiß nicht, ob Sie Thomas Mann, Josef und seine Brüder gelesen haben, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Also so stelle ich mir den wirklich vor. Also wirklich affektiert und eitel, und aber auch naiv in dem Ganzen. An sich möchte man meinen, ist so ein Traum Gift für seine Seele. Droht er doch, ihn in seiner Eitelkeit zu bestätigen, in seinen »Ich bin besser als ihr« alle Fantasien vollends überschnappen zu lassen. Aber wenn Gott uns von Größe träumen lässt, dann ist diese Größe anders geartet, als wir uns das gerne ausmalen würden. Wer unter euch der Größte sein will, sagt Jesus, der sei euer aller Diener. Und dieses Prinzip bewahrheitet sich auch im Leben des Josef. Und entweder wir antizipieren das freiwillig oder wir lernen es auf die harte Tour. Josef hat es auf die harte Tour gelernt. Es kommt tatsächlich der Tag, an dem die Brüder Josefs kommen und sich vor ihm verneigen. Aber Josef nutzt diese Position nicht, um sich zu rächen und seine Brüder richtig schön klein zu halten, sondern er nutzt sie dann, um ihnen zu dienen. Gott möchte uns groß machen, jeden einzelnen von uns, bin ich absolut von überzeugt. Wir können gar nicht groß genug von uns selbst träumen. Aber die Größe, an die Gott dabei denkt, ist eine Größe des Dienens. Sie ist nichtsdestoweniger Größe. Und diese Größe zum Dienen, das nennt die Bibel Demut. Demut ist nichts Schwächliches, Weichliches, Unterwürfiges, das haben wir draus gemacht. Sondern Demut ist etwas höchst Kraftvolles. Wörtlich übersetzt, also von der Etymologie her, Mut zum Dienen. Ich setze es jetzt einfach mal, Größe zum Dienen. Sehr freie Übersetzung. Was ganz Kraftvolles. Demut ist Stärke. Demut ist Stärke und nicht weichlich. Und Josef war einfach noch nicht reif, wirklich so groß zu werden, wie es sein Traum ihm versprach. Er hatte noch nicht diese Stärke zum Dienen. Er war noch nicht groß genug. Deshalb musste er ganz klein werden, um groß rauszukommen. Deshalb musste er von Gott erst einen Weg durch die tiefste Tiefe geführt werden. Er wurde, Sie kennen das, in die Sklaverei verkauft, verleumdet, ins Gefängnis geworfen und so weiter und so fort, bis nach Jahrzehnten der Läuterung und Reifung sein Traum endlich in Erfüllung ging. Also Jahrzehnten ist etwas übertrieben, aber knapp 2 Jahrzehnte hat es doch fast gedauert. Fünfte Lektion aus dieser Geschichte, lebe deinen Traum. Ich glaube fest, dass es keine Sünde ist, wenn wir unseren Traum zu verwirklichen suchen. Ich glaube fest daran. Es gibt so viele Leute, die sagen, du und deine Träume und dass du das umsetzt, das ist Egoismus pur. Nein. Im Gegenteil, ich verschärfe die ganze Geschichte noch. Ich halte es für eine Sünde, wenn ein Mensch seinen Traum, den Gott ihm ins Herz gepflanzt hat, begräbt. Ich halte es für eine Sünde, wenn wir diesen Traum einfach aufgeben. Wenn wir anderen Menschen erlauben, diesen Traum kaputt zu machen, ist das unsere Sünde. Sagen Sie nicht Eliab. Es ist Ihre Entscheidung, wenn Sie sich von Eliab beeindrucken lassen. Sagen Sie nicht Saul war es. Es ist Ihre Entscheidung, wenn Sie sich von Saul die Rüstung aufschneiden lassen. Es ist Ihre Entscheidung. Und deshalb ist es Ihre Sünde, wenn Sie Ihren Traum einfach aufgeben. Wenn Sie ihn ersticken lassen inmitten der Belanglosigkeiten Ihres Alltagslebens. Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Gott uns einen Traum gibt, dann ist es unsere Verantwortung, gut damit umzugehen. Diesen Traum zu pflegen wie einen Schatz. Die Engländer oder Amerikaner haben das Wort to treasure it, ja. Ich habe keine richtige deutsche Übersetzung. Wie einen Schatz zu hüten und zu pflegen. Es ist wie einen Schatz zu bewahren. Es ist unsere Verantwortung, dass wir diesen Schatz schützen. Es gibt so viele Leute, die ein Interesse daran haben, dass wir unseren Traum nicht in die Tat umsetzen. Dass wir aus dem Traum einen Plan machen, dass wir Ziele uns vornehmen, dass wir konkrete Schritte gehen, dass wir Strategien entwickeln und so weiter und so fort. Das ist unsere Verantwortung. Wir können unser Leben lang von einer Südseeinsel träumen. Wir können aber auch anfangen, für die Reise zu sparen, die Koffer zu packen, schwimmen zu lernen und alles, was noch mit dazu gehört. Beim Träumen allein darf es nicht bleiben. Träume müssen umgesetzt werden. Deshalb ist mir dieser Satz einfach so wichtig geworden. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Denn du weißt nicht, wie lange dein Leben währt. Gott legt uns eine Vision aufs Herz und er stellt uns ein Ziel vor Augen. Aber dann sind wir gefragt, diese Vision Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen. So, meine ersten beiden Teile, haben Sie noch Kraft für den dritten Teil? Ja? Ich möchte in meinem letzten Teil, also der erste Teil war die Geschichte mit David, der zweite die Geschichte mit Josef. In meinem letzten Teil würde ich gerne zwei praktische Fragen mit Ihnen beantworten. Sehr konkrete Fragen. Wie entwickelt man einen Traum? Und der zweite Traum heißt dann, zweiter Traum, zweite Frage heißt, wie setzt man diesen Traum in die Praxis um? Wie entwickelt man einen Traum? Das mache ich jetzt relativ kurz. Ich denke zunächst mal, indem man die Bibel aufschlägt und betet, und zwar sehr konkret betet, Herr, lehre mich träumen. Und Sie müssen im Grunde genommen alle Leute, die Verantwortung haben, wirklich das Träumen lehren. Und die Bibel ist ein traumhaftes Buch. Und sie lehrt träumen und sie lehrt unsere Träume richtig zu bewerten und richtig einzuordnen. Von daher ist das für mich die Quelle des Träumens überhaupt. Und das haben wir dem Josef voraus. Der hat noch keine Bibel gehabt, der Arme. Ja, wir brauchen so einen Mist wie der Josef gar nicht nochmal mitzuerleben, weil wir wissen ja, wie sowas ausgeht, wenn wir so Träume so falsch in den Hals bekommen oder anderen falsch in den Hals legen. Das zweite ist, indem man gezielt Orte aufsucht, die einen zum Träumen bringen. Ich glaube, dass Träume ihre Orte haben. Bei manchen ist dieser Ort wirklich das Bett. Ja, ich kenne Leute, die tatsächlich Träume haben, die ihnen geistlich was sagen und die sie geistlich weiterbringen und ich bewundere das. Wie gesagt, also ich kenne nicht mal Träume, die mir geistlich nichts sagen. Ich muss mir andere Orte suchen. Das ist bei jedem anders, ne? Das kann ein Ort sein, wo sie einfach besser meditieren können. Also für mich gibt es ganz gewisse landschaftliche Umfelder, da komme ich schneller ins Träumen, immer wenn ich am Wasser sitze. Geht mir so. Unter der Dusche. Da sitze ich nicht. Das ist vielleicht das Problem. In der Badewanne klappt das schon eher mit dem Träumen. Vielleicht sind es die Berge bei Ihnen. Für mich sind es ganz bestimmte Gemeinden, die ich manchmal aufsuche. Willow Creek, die Gemeinde, die viel sagenumwoben wird, ist für mich ein Ort, der hat mich zum Träumen gebracht. Amerika ist für mich prinzipiell ein Land, das mich zum Träumen bringt. Ist sehr individuell. Vielleicht, weil ich mein Jahr dort, lang dort gelebt habe als Kind, dass es so was ist, als bringt mich zum Träumen. Suchen Sie solche Orte auf, suchen Sie solche Gemeinden auf, solche Kirchen auf und setzen Sie sich dem bewusst mal eine lange Zeit aus. Eine lange Zeit, was für Sie eine lange Zeit ist. Nehmen Sie sich Zeit. Also ich fahre regelmäßig, also ich versuche es jedenfalls regelmäßig, einmal im Jahr für eine Woche mindestens in ein Kloster zu gehen, einfach um mich zurückzuziehen. Und dieses Kloster ist an einem See. Und dann setze ich mich einfach hin und nehme mir eine lange Zeit, weil ich weiß, dieser Ort inspiriert mich zum Träumen. Und wenn ich meine Bibel dabei habe, und das ist schon gut. Wie entwickelt man einen Traum, indem man sich von anderen Träumern inspirieren lässt? Also ich habe Träumen auch durch Träumer gelernt. Also einer der Menschen, die für mich wirklich beispielhaft sind im Träumen, der weiß das überhaupt nicht, ist mein Co-Pastor, der Kai Scheunemann. In meiner Meinung, das ist ein Traumtänzer. Das ist eine wahre Wonne. Der tanzt über das Leben hinweg und lässt sich von den Realitäten so überhaupt nicht beeindrucken. Manche sagen, es hat was Nerviges. Ich finde es toll. Ich finde es toll und ich muss sagen, es ist ein Mensch, der mich unglaublich inspiriert hat, mit meinen Träumen umzugehen. Träumen kann man von Träumern lernen. Und ich weiß es, also mein Freund Fabian Vogt, der auch in unserer Gemeinde als Pastor zuständig ist, der war jetzt in einer Gemeinde und erzählte auch über dieses Thema, lebe deinen Traum. Und da stand ein Pastor auf, 62-jährig, 63-jährig, und sagte, ach, wissen Sie, Herr Vogt, jetzt wo Sie hier sind und uns das Träumen beigebracht haben, tut es mir richtig leid, dass ich in 2 Jahren pensioniert werde. Träumen lernt man, indem man sich von Träumen inspirieren lässt. Ja, wenn Sie immer mit so traumlosen Gestalten rumgehen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn das auch auf Sie etwas abdämmend wirkt. Wer mit den Adlern fliegen will, sollte nicht mit den Hühnern rumlaufen. Es sei denn, um sie zum Fliegen zu gewinnen. Es sei denn, um sie zum Fliegen zu gewinnen. Dann müssen Sie sogar mit den Hühnern rumlaufen. Aber das ist dann so eine Art missionarischer Auftrag. Viertens, indem man Schlüsse aus dem Handeln Gottes in der Klammer auf jüngeren Klammer zu, steht jetzt nicht hier, Vergangenheit zieht. Ich denke, es ist sehr, sehr hilfreich, mal zu schauen, wie hat Gott eigentlich in den letzten 3 bis 5 Jahren gewirkt in meinem Leben, in meiner Gemeinde. Wie passen da die Bausteinchen zueinander? Wie fügen sich die Bausteine zueinander? Ich glaube, das ist unglaublich hilfreich zu sehen, weil man dann sehr oft entdecken kann, da ist eine Linie drin. Manchmal ist es so, dass Leute von Tagungen nach Hause gehen oder nach so einem Kongress dann zu mir kommen und sagen, das war so das letzte Puzzlestein. Plötzlich merke ich, wie sich die letzten Jahre wirklich zusammengefügt sind und alles hat hier drauf hingezielt. Dann muss ich antworten, es hat nicht hier drauf hingezielt, sondern es zielt auf die Zukunft. Aber sie sehen, dass Gott wirklich mit ihnen einen Plan hat. Und dass er sie sogar über Zeiten scheinbarer Traumlosigkeiten hinweg vielleicht geführt hat. Und schauen Sie mal, was in den letzten Jahren passiert ist. Und in unserer Gemeinde gibt es ganz bestimmte Entwicklungen, die wir einfach feststellen. Und wir wären eigentlich allesamt Idioten, wenn wir uns völlig von Null an überlegen würden, wo Gott jetzt vielleicht die Zukunft unserer Gemeinde sieht. Weil es gibt ganz klare Tendenzen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wenn wir das in die Zukunft extrapolieren und ein bisschen diese Striche in die Zukunft hinausziehen, können wir sehr, sehr gut sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Also wenn man so überlegt, was hat Gott in der Zukunft vor mit uns, dann ist es sehr hilfreich zu schauen, wie hat er in der jüngeren Vergangenheit gewirkt. Was ist in den letzten Jahren passiert? Und das einfach mal in die Vergangenheit hinaus auszieht. Und das andere, das letzte in diesem Fall, indem man seinen Traum nicht allein träumt, indem man mit seinem Traum nicht allein bleibt, hatte ich nun, glaube ich, schon gesagt, eine Suche nach Leuten mit hohem Traum, Klammer auf Umsetzungs, Klammer zu, Potenzial. Leute, die dich stützen und ermutigen und dir helfen und wo ihr euch gegenseitig stützt und ermutigt und helft. Allein geht man ein. Das Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion. Und das gilt für alles im Christentum, das gilt auch für die Träume. Wenn Sie mit Ihrem Traum allein bleiben, dann geht das nicht gut. Das schaffen Sie nicht. Sie brauchen Mitträumer. Als ich in meiner Gemeinde angefangen habe, war ich wirklich nahezu allein als Träumer. Also wir hatten zwar Leute, die wollten, dass es anders wird, aber als es dann wirklich anders wurde, haben sie die Krise bekommen. Aber ich habe vom ersten Tag an zugesehen, diesen Traum nicht allein zu träumen, sondern mir eine Schar von Mitträumern und Träumerinnen zusammenzusuchen. Und mittlerweile ist diese Gemeinde wirklich eine Gemeinde von Träumern geworden. Wie entwickelt man einen Traum, indem man miteinander zusammen träumt? Dieses Motiv werden Sie gleich wiederentdecken mit den Mitträumern. Ich will auf das Letzte, bevor ich da noch eine Schlussbemerkung habe, vom Traum zur Umsetzung. Lebe deinen Traum. 10 Schritte vom Traum zur Umsetzung. Das erste, bete ohne Unterlass. Ohne Unterlass heißt nicht, dass Sie ständig mit gefalteten Händen rumlaufen müssen, aber dass Sie eine ständige innere Gegenwärtigkeit haben sollten oder sich ständig dessen gegenwärtig sein sollten, dass Gott anwesend ist. Das ist eine Geisteshaltung, also sie ist in gewisser Weise ein Stück einübbar. Ich glaube, dass es ein Stück einübbar ist. Vielleicht klappt das nicht restlos, aber es ist etwas, was einen wirklich den ganzen Tag über begleiten kann. was einen immer wieder mal kurz spontan beten lässt und was so ständig irgendwo, wo die Seele Gott hinhält. Also das ist jetzt kein besonders heiliger Zustand, das kann auch beim Bratwurst mit Pommes frites essen, also das ist profaner, als Sie denken, aber auf der anderen Seite, Gott ist keiner, der denn einen heiligen Bereich von einem profanen Bereich trennt, sondern er möchte wirklich auch beim Bratwurst essen dabei sein. Bete ohne Unterlass. Also da würde ich gerne ein eigenes Referat für halten, nächstes Jahr dann. Zweitens, schon gesagt, suche dir Mitträume. Da will ich nochmal auf einen Punkt hinaus. Einer meiner Lehrer, Rick Warren, ein wunderbares Buch geschrieben, Kirche mit Vision, ist dort am Büchertisch, würde ich Ihnen dringend empfehlen, schauen Sie sich das mal an. Also Rick Warren ist für mich wirklich ein Träumer par excellence. Der redet gerne von Polaroid-Visionen. Kennen Sie Polaroid-Bilder? Diese Bilder, die sich selbst entwickeln. Man macht das ab und ist das Ganze enttäuscht, weil das ist eigentlich ziemlich grau-weiß, ja, und es sind erstmal nur ganz unscharfe Konturen und das wird dann schärfer und schärfer und schärfer und am Schluss hat man das klare Bild. Und ich denke, so ist es eigentlich auch mit einem Traum, den Gott einem gibt. Der Traum, den ich vor 10 Jahren geträumt habe, als ich in die Gemeinde kam, war noch relativ unscharf. Inspirierende Gottesdienste, motivierte Mitarbeiter, liebevolle Beziehungen, das ist ja schön und gut, aber sehr konkret ist das nicht. Es ist noch relativ unscharf. Gestalt einer neuen Kirche des neuen Jahrtausends, ja, so ein paar Vorstellungen, wo es hingeht, ja. In dem Moment, wo ich Mitträumer und Mitträumerinnen in der Gemeinde gefunden habe und wir häufig über diese Dinge gesprochen haben und wir uns ganze Traumtage im Terminkalender reservieren, wo wir einfach miteinander im kleinen Kreis wegfahren und miteinander einfach zu spinnen. Und wir lassen das einfach mal den anderen sagen, selbst wenn es noch so hanebüchen klingt, um einfach dem ganzen Raum zu geben. In dem Moment wird diese Vision präziser. Das Bild verschärft sich. Es wird nicht ein völlig anderes Bild. Ja, Polaroid. Ja, die Konturen standen von vornherein fest. Man kriegt nicht eine andere Vision, aber die Vision wird schärfer und präziser und klarer. Polaroid-Vision. Und das machen Mitträumer und Mitträumerinnen. Und das ist unglaublich wichtig. Das dritte, prüft die Fakten, überschlagt die Kosten. Einige von Ihnen haben das schon als allererstes wahrscheinlich bedacht. Ja, so sind wir es ja auch in der Kirche gewohnt. Jesus hat ja nur auch gesagt, überschlagt die Kosten. Das Gleichnis vom Turmbau. Wer zieht in den Krieg, ohne vorher seine Leute zu zählen? Wer baut einen Turm, ohne vorher zu zählen, ob er genug Steine hat und Cash, ob er diesen Bau auch vollenden kann? Die Haken und die Kosten sind nicht das Problem, aber man muss sie einkalkulieren. Man muss schon realistisch bleiben bei dem Ganzen. Ich werde gleich auch noch das Ganze ein bisschen relativieren, aber man muss das im Blick behalten. Man darf es auch nicht überschätzen. Aber man muss es im Blick behalten. Also völlig abgelöste Träume. Naja gut, bei mir ist es manchmal etwas abgelöst, was soll's. Fragt um Rat. Sie sehen, die ersten beiden Punkte sind noch im Singular. Bete, suche. Und wenn du dir einen Mitträumer gesucht hast, dann kommt jetzt der Plural. Prüft, fragt um Rat. Sprechen Sie mit Leuten, die einen Traum haben. Sprechen Sie mit Leuten, die das erreicht haben, was Sie erreichen wollen. Sprechen Sie mit Bill Gates und möglichst auch mit seiner Frau. Dann kennen Sie alle Seiten der Geschichte. Gehen Sie in Gemeinden, die ein Stück das verwirklicht haben, was Sie erreichen wollen, und fragen Sie. Gehen Sie aber auch in Gemeinden, die Ihnen vielleicht nur ein oder zwei Schritte voraus sind. Wir machen momentan sehr oft die Erfahrung, Leute kommen in unsere Gemeinde, schauen sich diese Go-Special-Gottesdienste an, sind zum Teil völlig erschlagen und sagen, da kommen wir nie hin und sind frustriert. Würde ich sagen, dann geht bloß nicht nach Niederhöchstadt, schaut euch das an, geht irgendwo hin, wo die Leute real zwei, drei Schritte weiter sind und fragt dort um Rat. Ich habe das gemerkt, als ich aus Willow Creek nach Hause kam, ich hatte ein Video mitgebracht von einem Gottesdienst dort und ich holte so ein paar Schlüsselmitarbeiter meiner Gemeinde zusammen und zeigte ihnen dieses Video. Und es gab zwei Reaktionen. Die einen reagierten wie ich und die waren total inspiriert und sagten, wow, irgend sowas auf Deutsch und im deutschen kulturellen Umfeld. Und auf deutsche Verhältnisse wirklich, ja, zugeschnitten. Das wäre es ja. Aber die große Mehrheit sagte, du liebes Wissen, was willst du denn? Bist du völlig abgedreht? Und waren wirklich frustriert, waren frustriert. Ich habe mit einem Mitarbeiter echt danach ein seelsorgerliches Gespräch führen müssen, weil der geknickt war. Sagt, da kommen wir nie hin. Das merkst du nicht, dass uns das demotiviert, statt zu motivieren. fragen Sie die richtigen Leute um Rat. Und gucken Sie, dass Ihre Leute, das ist keine Bösartigkeit, Menschen sind verschieden gepolt. Ich schaue mir einen Gottesdienst an in Willow Creek mit vielen tausend Besuchern und weiß natürlich auch, das werden wir so, erstmal, Klammer zu, nicht erreichen. Und bin aber inspiriert und sage, ja, aber in die Richtung. Dieses Prinzip möchte ich umsetzen. Selbst wenn wir am Schluss nur 80 Leute haben, aber ich möchte dieses Prinzip umsetzen, Kirche für Kirchendistanzierte. Das ist der entscheidende Punkt. Und andere schauen sich das an, das kriegen wir nie hin und sind völlig erschlagen. Menschen sind persönlich völlig verschieden getaktet, da müssen sie mit umgehen. Deshalb müssen sie vielleicht auch verschiedene Leute um Rat fragen. Die großen Visionen holen sie sich dort und die kleinen für die nächsten Schritte vielleicht dort. Dann entwickeln sie eine Strategie zusammen. Das Wort Strategie ist manchen Leuten zu militärisch. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass sie einen Plan entwickeln, in dem sie ganz konkrete Schritte festlegen, wie sie vom derzeitigen Ist-Zustand zu einem erstrebten Soll-Zustand kommen. Ja, also im Kochbuch nennt sich sowas Rezept. Man nehme erstens, zweitens, drittens, wird auch, das ist eine Strategie im Grunde genommen. So werde ich diesen Kuchen fertig machen. Ja, so kriege ich diesen Kuchen zurecht. Eine Strategie ist ein Plan, nämlich ganz konkrete Schritte festlege vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand. Nun ist Rezept das noch schlechtere Wort als Strategie. Mir geht es darum, dass sie konkret werden, denn sonst bleibt ihr Traum ein frommer Wunsch. Und fromme Wünsche haben wir in unserer Kirche zu viel. Sonst bleibt das Ganze ein frommer Wunsch. Eigentlich heißt fromm ja nützlich. Ein nützlicher Wunsch ist einer, der dann auch in die Tat umgesetzt wird. Ja, Beispiel Marathon. Sie können immer vom Marathon träumen, aber Sie werden das nicht von 0 auf 100 oder von 0 auf 42 schaffen. Sondern müssen sich konkrete Ziele stecken. In 6 Wochen schaffe ich 2 Kilometer und dann in 3 Monaten schaffe ich 8 Kilometer und. Eine Strategie entwickeln. Und wenn Sie auch nicht jedes Teilziel einhalten können, ist manchmal so, ist ja auch nicht so schlimm. Aber Sie haben Ziele und Sie müssen die Ziele, die Etappenziele vielleicht etwas nachkorrigieren, Strategien entwickeln. Wenn Sie Inspirationshilfe suchen für Strategien, nehmen Sie sich das Buch von dem Christian Schwarz, die natürliche Gemeindeentwicklung. Ist für mich eine sehr, sehr gelungene Strategie, wie man Gemeinde natürlich, ohne irgendwelche Power-Theologie, ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist in letzter Zeit hier in Deutschland eine Power-Theologie manchmal, die mir wirklich tiefes Unbehagen bereitet. Entwickeln Sie wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Theologie, wo auch etwas wachsen kann. Ja, und von der Strategie und natürlich wachsen sind auch 2 Begriffe, die schwer zueinander passen. Was ist das, wenn ein Bauer sich einfach einen Plan macht und sagt, also heute gehe ich aufs Feld und pflüge das erstmal durch und morgen sähe ich und einen Tag später werde ich dann gießen und ist das Machbarkeitswahn? Warum wirft man eigentlich Leuten, die Gemeindeaufbau betreiben, mit einem Plan Machbarkeitswahn vor und Bauern, die zielgerichtet vorgehen, wirft man das nicht vor? Jeder Bauer weiß, ich kann keine einzige Kartoffel machen. Aber jeder Bauer, der wirklich einigermaßen was auf sich hält, wird trotzdem Regeln befolgen, die er der Natur abgeschaut hat und von der er glaubt, dass sie Gott gegeben sind, die keine Garantie abgeben. Soll ein Unwetter kommen, platzt das Ganze. Und so denke ich, wird man Gemeindeaufbau auch nur mit guten Regeln und konkreten Schritten und mit Regeln der Kunst betreiben können. Übernächstes Jahr, Regeln der Kunst im Gemeindeaufbau, würde ich gerne mit Ihnen machen, mein Leib- und Magenthema. Pflegen Sie Ihren Traum. Pflegen Sie ihn, treasure it. Reden Sie mit Gott drüber, reden Sie mit anderen drüber und räumen Sie Ihrem Traum eine höchstmögliche Priorität ein. Lassen Sie sich von nichts und niemandem dieses Ziel verrücken. Denn ohne gemeinsamen Traum drehen wir uns nur im Kreis. Und das ist die Biografie ganz vieler Gemeinden. Sie drehen sich im Kreis wie ein Karussell. Sie funktionieren wunderbar, sie verwalten, sie erfüllen Bedürfnisse, sie tun unglaublich viel. Meine Kollegen, die Pastoren, unglaublich viel. Aber sie kommen keinen Schritt voran. Aber weil sie es im Kreis dreht. Und das ist ein Problem, dass sie ihren Traum nicht pflegen. Und ich glaube, sie haben die Träume noch. Sie haben zumindest mal angefangen mit Träumen. Jeder Pastor oder fast jeder Pastor, den ich kenne, hat mit Träumen angefangen. Und irgendwann dreht er sich nur noch im Kreis. Riskieren Sie etwas. Siebtens. Riskieren Sie etwas. Das ist so der Kontrapunkt zu 3. Prüfen Sie die Fakten. Einige Dinge werden Sie nie erfahren, bevor Sie nicht richtig loslaufen. Wenn sie nicht richtig loslaufen, bevor sie nicht loslaufen, werden sie einige Dinge mit Gott nie erfahren. Manche Dinge merkt man erst, wenn man sich wirklich auf den Weg gemacht hat. Kennen Sie die Geschichte? Natürlich kennen Sie mit den 10 Aussätzigen. Und Jesus sagt, geht hin und zeigt euch. Und auf dem Weg erst wird die Heilung real. Und wenn sie da sitzen würden und sagen, ich gehe erst dann los, wenn ich wirklich rein bin, warum soll ich mich jetzt schon den Priestern zeigen? Dann machen sie diese Erfahrung nicht. Riskiert etwas. Brauche ich Glauben, wenn ich vorher weiß, dass ich das Geld dafür habe, ein Missionszentrum zu bauen? Nein. Ich glaube aber, dass eine Gemeinde und dass eine Arbeit wie Ihre hier im FMD ein Glaubenswerk sein muss. Und eine Gemeinde, die aufgehört hat, ein Glaubenswerk zu sein, ich würde mal so brutal formulieren, verliert ihre Vollmacht. Eine Gemeinde, die aufhört, ein Glaubenswerk zu sein, hat angefangen, ihre Vollmacht zu verlieren. Hat sie vielleicht schon verloren. Kann sie wieder aktivieren? Also sie muss wieder beginnen zu glauben. Ich glaube, jede Gemeinde muss ein Glaubenswerk sein. Und ich sehe ein Problem vieler Gemeinden, dass dieser Glaube nicht da ist. Nicht der Glaube, der rechtfertigende Glaube. Verstehen Sie mich recht? Natürlich, der Glaube ist da in den Gemeinden. Da habe ich überhaupt keine Frage. Es sind Menschen, die an Jesus glauben. Und das ist für mich nicht die Frage. Ich rede nicht von dem rechtfertigenden Glauben, dem Vertrauen auf Gott und auf Jesus Christus. Ich rede jetzt von dem Glauben als Gnadengabe, wie in 1. Korinther 12. Da wird ja der Glaube als eine besondere Gabe beschrieben. Und diese besondere Gabe des Glaubens, die Gott einigen Christen gibt, ist diese Gabe eine Zukunft, die Gott für die Gemeinde hat und die Gott für einen selbst hat, sich ja antizipieren, vorwegzunehmen und sie zu glauben. Also setzen Sie für das Wort Traum, das ich heute die ganze Zeit benutze, mal für das Wort Glauben ein. Das ist diese Gabe des Glaubens. Brauche ich Glauben, wenn ich weiß, dass ich das Geld habe? Brauche ich Glauben, um Dinge zu tun nach irgendwelchen Routinen? Nein. Eine Gemeinde muss aber ein Glaubenswerk sein. Und wenn Sie was im Geist tun wollen, müssen Sie etwas anstreben, was Sie aus der Kraft des Fleisches heraus nicht vollbringen können. Etwas, wovon Sie überzeugt sind, dass Sie es versauen, wenn Gott Ihnen nicht dabei hilft. Sonst bauen Sie immer nur auf eigene Kräfte. Dann leben Sie aus dem Fleisch heraus, wenn Sie auf eigene Kräfte bauen. Sie müssen sich tatsächlich, also Sie brauchen keine Wolkenkuckucksziele sich vorzunehmen, aber nehmen Sie sich immer Ziele vor, von denen Sie absolut überzeugt sind, dass Sie es versauen, wenn Sie es allein machen. Denn so kommen Sie in eine Abhängigkeitshaltung Gott gegenüber. Und die ist unglaublich wichtig und unglaublich gesund für das spirituelle Klima, wenn sie mal richtig zittern. Ja, das ist wahnsinnig gesund. Planen Sie Probleme mit ein. Rechnen Sie mit dem Besten, aber planen Sie mit dem Schlimmsten. Murphys Gesetz. Was schief gehen kann, geht schief. Und aber auch dann das andere. Gott schafft es, auf allen Wellen zu gehen. Jesus schafft es, über all das hinwegzugehen, was ihn über dem Kopf zusammenschlagen droht. Wunderbare Geschichte. Neuntens, fangen Sie beherzt an. Fangen Sie beherzt an. Momentum beachten. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Momentum kennen. Momentum, das ist ein Begriff, der in der Theatersprache eine Rolle spielt. Das ist die Szene, die den Höhepunkt des Theaterstücks einleitet. Das ist eine ausschlaggebende Bewegung. Und es ist ganz wichtig, dass man ein Momentum im Gemeindeleben, auch im persönlichen Leben erkennt. Und dass man dieses Momentum nutzt. Wir hatten Momentum für unseren Go Special. Wir haben dauernd diskutiert, sind wir so weit, sind wir so reif, mit diesem Ding anzufangen? Wir haben immer gesagt, nein. Immer gesagt, nein. Und wir würden bis heute diskutieren. Dann hat sich aber ein Gospelchor bei uns angesagt. Und Fabian Vogt und ich, wir saßen zusammen und sagten, ein Gospelchor? Wir haben immer gezögert, wir haben nicht genug Musiker, wir haben dies und jenes nicht. Wir setzen es einfach in die Zeitung. Gospelchor kommt zum ersten Go-Special. Haben es in die Zeitung gesetzt, war nicht sehr barmherzig unseren Mitarbeitern gegenüber. Momentum. Dieser Gospelchor war bei uns die ausschlaggebende Bedeutung. Da hatten wir plötzlich einen Gottesdienst ins Leben gesetzt und mussten irgendwie mit weitermachen. Momentum beachten. Wissen Sie, ein Bild für Momentum ist das Trapez. Der Akrobat, der am Trapez springt, ist... Kommt ein Punkt, da müssen Sie aufhören zu reden und nachzudenken und nochmal zu überlegen, sondern müssen Sie springen. Es kommt so ein Punkt, da musst du das eine Teil loslassen, um das andere Teil zu erreichen. Sonst geht's vor und zurück in immer kleinere Amplitude und dann hängen Sie durch. Und ich weiß genau, dass Sie wissen, wovon ich rede. Es gibt diesen Punkt, dieses Momentum. Da müssen Sie loslassen, wenn Sie das andere Ufer erreichen wollen. sonst geht's vor und zurück und die Bewegungen werden immer schwächer und sie hängen am Schluss durch. Fangen Sie beherzt an. Und ein letztes: finden Sie einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und Enttäuschungen. Sie gehören einfach dazu. Sie gehören einfach dazu. Und sie sind so wichtig. Fehler sind so wichtig. Sie sind so wichtig, damit wir lernen. Woraus lernen wir denn? Aus Fehlern doch in aller Regel. Ich habe bei einem dieser Management-Gurus, bei Tom Peters, gelesen, es gibt mittlerweile Betriebe, ich weiß nicht, auch in Deutschland, die feuern die Leute, die keine Fehler machen. Warum? Weil die nichts riskieren. Die arbeiten nichts. Also arbeiten tun sie vielleicht, aber sie riskieren nichts. Ja, feuern Sie Ihre Leute, die keine Fehler machen. Erheben Sie Fehlerfreundlichkeit zu einem Wert in Ihrer Gemeinde. In unserer Gesellschaft ist das kein Wert. In unserer Gesellschaft werden Fehler gnadenlos fertig gemacht. Und Leute, die Fehler machen, werden in die Ecke gestellt. Und in unserer Kirche haben wir es zur Perfektion dessen gebracht. Und entsprechend bewegt sich was in unserer Kirche, nämlich wenig. Nur wer nichts riskiert, macht auch keine Fehler. Fehler sind nichts Negatives, sondern es sind Lernerfahrungen. Darum schmeißen Sie alle Mitarbeiter raus, die keine Fehler machen. Oder setzen Sie auf Posten, wo keine Fehler nicht so viel Schaden anrichten. Nur weil Sie Fehler machen, heißt es nicht, dass Sie auf dem falschen Weg sind. Heißt auch nicht, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Heißt auch nicht, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Aber Fehler sind überhaupt kein Gradmesser dafür, dass Sie auf dem falschen Weg sind. Sie lernen von Fehlern und Gott möchte nicht, dass Sie immer erfolgreich sind. Das möchte Gott nicht. Das möchte er nicht, weil Sie sonst anfangen, auf Ihre eigene Kraft zu bauen. Deshalb, Sie brauchen Fehlererfahrung, Sie brauchen die demütigende Erfahrung, mal einen Bock geschossen zu haben. Braucht man. Braucht man, um die Abhängigkeit von Gott weiterhin zu empfinden. Sie brauchen auch Enttäuschungen. Ich frage mich zwar manchmal, wozu, aber ich glaube, es ist für mein... Ja, manchmal frage ich mich wirklich, oh, schon wieder. Es tut ja weh. Es tut ja weh, aber Enttäuschung, so subjektiv es weh tut, aber objektiv ist Enttäuschung immer ein Schritt von der Täuschung weg. So ein Schritt auf die Wahrheit zu. Und erste Erfahrungen, die Sie machen, unser erster Go Special, ach, sind oft viel geringer als die Erwartungen. Wie sagt Oscar Wilde so schön, die Niagara-Fälle waren die zweitgrößte Enttäuschung meiner Flitterwochen. Muss man machen. Erste Erfahrungen sind oft sehr viel geringer als unsere Erwartungen. Aber es ist steigerbar. Und von unserem Go Special her, ich muss sagen, also es hat sich so gesteigert. Ich schließe. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich glaube, Glaube beginnt damit, dass ich meine Vorstellungskraft ausdehne und das Unsichtbare visualisiere. Es ist der Glaube, eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also das, was den Sinnen nicht offenbar ist, für bare Münze nehmen. Das ist die Gnadengabe des Glaubens, das ist die Gnadengabe des Träumens. Jesus fragt den Kranken, was möchtest du, was ich für dich tun soll? Die Frage würde ich Ihnen gerne weitergeben. Worum würde ich bitten, wenn Gott mir meinen größten Traum erfüllen würde? Worum würde ich bitten, wenn Gott mir meinen größten Traum erfüllen würde?